Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Wer hätte gedacht, dass Deutschland so schnell schon in die neue Normalität überwechseln würde? In zahlreichen Bereichen sind ja bereits Lockerungen in Kraft, weitere sind geplant. Jetzt können die Deutschen auch bereits wieder Pläne für den Sommerurlaub schmieden, denn die Bundesregierung hat die Reisewarnung, die bisher weltweit galt, zwar verlängert für die meisten Länder der Europäischen Union und einige weitere europäische Länder, aber wird sie Anfang nächster Woche aufgehoben und dann gelten auch andere Quarantäneregeln als bisher. Ob man diesen Schritt herbeigesehnt hat oder für übereilt und riskant hält, da hat sicher jeder seine eigene Perspektive. Mehr dazu gleich. Außerdem, die Bundesregierung legt ihre lang erwartete Wasserstoffstrategie vor. Und die wiederaufgenommenen Ermittlungen im Mordfall Olof Palme werden 34 Jahre nach der Tat wieder eingestellt. Der mutmaßliche Täter sei tot, das teilte die Staatsanwaltschaft mit. SPD-Co-Chefin Saskia Esken erntet Unterstützung und Widerspruch für ihre Einlassung in der Polizei, gebe es latenten Rassismus. Und im Hintergrund gleich anschließend geht es um die Frage regional und saisonal, wie sich die Lebensmittelversorgung durch Corona verändert. Gute Nachrichten für alle europäischen Länder, die stark vom Tourismus abhängen. Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland zum Beispiel. Denn obwohl die Corona-Pandemie alles andere als Vergangenheit ist, Deutschland hebt am Montag die Warnung für die meisten europäischen Länder auf. Und auch die Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen, die sollen schrittweise entfallen. Johannes Kuhn berichtet.
Mit dem kommenden Dienstag soll an den deutschen Grenzen die Normalität zurückkehren, weitestgehend zumindest. Bundesinnenminister Horst Seehofer verkündete nach der heutigen Kabinettssitzung das Ende der Einreisekontrollen.
Das betrifft also die bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, zu Frankreich, Italien und Dänemark. Das waren jetzt insgesamt 3 Monate und diese Binnengrenzkontrollen haben nach unserer festen Überzeugung einen maßgeblichen Beitrag geleistet zur Zurückdrängung von Covid-19.
Auch die Ausreise ist bald wieder an allen deutschen Landesgrenzen möglich. Tschechien und Frankreich heben ihre Einreisebeschränkungen am Montag auf, Polen bereits am Samstag. Für Einreisende aus Drittstaaten gibt es dagegen noch keine Lösung. Diese soll auf EU-Ebene verabredet werden. Zudem haben nicht alle Ankommenden aus Europa hierzulande freie Fahrt. Viele Bundesländer sehen Quarantänemaßnahmen vor, wenn ein Land im Schnitt täglich mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner meldet. Dies ist derzeit in Schweden der Fall. Durch die Grenzöffnung können ab dem 16. Juni auch Erntehelfer aus EU-Ländern wieder unbegrenzt über den Landweg einreisen. Allerdings gelten bei der Unterbringung weiterhin die strengen Hygieneauflagen. Matthias Burzinski vom Tourismusbranchendienst Destinet rechnet damit, dass Deutschland diesen Sommer ein beliebtes Reiseziel für europäische Touristen sein wird.
Die Reisenden, die also aus dem Ausland zu uns reisen, achten natürlich genauso wie die Deutschen, die jetzt ihren Urlaub verbringen wollen, darauf, wie die Situation in den Zielgebieten ist. Und da steht Deutschland natürlich ganz gut da, sodass es da von Seiten dieser offiziellen Stellen keine Reisewarnung oder Reisehinweise nach Deutschland gibt, zumindest nicht in der ausgeprägten Form, wie wir das jetzt vielleicht zum Beispiel kennen.
Während der innereuropäische Reiseverkehr anlaufen wird, rät die Bundesregierung von Fernreisen weiter ab. Das Bundeskabinett beschloss heute, die Reisewarnung für 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August zu verlängern. Dazu gehören auch beliebte Reiseziele wie die USA oder die Türkei. Der AfD-Politiker Sebastian Münzenmeier, Vorsitzender des Tourismusausschusses im Bundestag, kritisiert die pauschale Verlängerung.
Eine pauschale Reisewarnung quasi weltweit, wenn man die EU-Staaten ausnimmt, das ist ein ganz, ganz harter Schlag für die deutsche Reisewirtschaft. Es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, denn es gibt ja gewisse Kriterien, an denen man sich orientieren könnte.
Und Markus Dressel, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, betont:
Pauschale Reisewarnungen für so viele Länder halte ich für verfehlt, weil es auch nicht gerecht ist am Ende des Tages. Viele, auch Nicht-EU-Länder, haben sich auf den Weg gemacht, haben Hygienekonzepte entwickelt. Ich glaube, dass man das auch honorieren muss und deswegen brauchen wir eine Ausdifferenzierung.
Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass Reisewarnungen keine Reiseverbote seien. Außenminister Heiko Maas erklärte zudem, die Reisewarnungen für die einzelnen Länder bereits vor September an veränderte Bedingungen anpassen zu wollen.
Rassismus ist ja nicht nur bei amerikanischen Polizisten ein Problem, sondern auch bei Deutschen. SPD-Chefin Saskia Esken hatte in den vergangenen Tagen davon gesprochen, dass es latenten Rassismus in den deutschen Polizeibehörden gebe und dass diejenigen Beamten, die Rassismus ablehnen, darunter zu leiden hätten. Außerdem forderte sie unabhängige Anlaufstellen für Personen, die glauben, Opfer von Rassismus durch Polizeibeamte geworden zu sein. Dafür erhielt sie Widerspruch, auch aus den eigenen Reihen, aber auch Unterstützung. Stefan Detjen.
Dankbar stellt sich die türkische Gemeinde in Deutschland hinter die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Sie hat auf ein Problem aufmerksam gemacht, auf das wir seit langem aufmerksam machen, sagt Gökay Sofulu, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, die als Dachorganisation rund 60.000 türkeistämmige Menschen in Deutschland vertritt. Man wisse seit den NSU-Morden, dass es in der Polizei einen latenten Rassismus gebe, erklärt Sofulu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viel sei damals vertuscht worden. Überwiegend sei die Polizei jedoch bemüht, ihre Aufgaben im Rahmen des Grundgesetzes zu erfüllen. Es sei auch ein Fortschritt, dass Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer mittlerweile von Rassismus sprechen. In den letzten Jahren sei mehr als in allen Jahren davor zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus auf den Weg gebracht worden, erklärt Horst Seehofer heute. Mit Blick auf die ihm unterstehende Bundespolizei sagt Seehofer, 20 Vorfälle mit rassistischen Bezügen seien dort in den vergangenen 8 Jahren bekannt geworden.
Deshalb haben wir da sehr geringe Zahlen und deshalb glaube ich, ist es einfach nicht erlaubt, ganz generell davon zu reden, wir hätten einen latenten Rassismus bei der Polizei, aber ich möchte das auch erweitern für die Sicherheitsbehörden, zum Beispiel unser Ministerium.
Schützend stellen sich auch Innenminister der Länder vor die Polizei, auch wenn sie sich damit in Widerspruch zur eigenen Parteivorsitzenden setzen.
Und mich hat vor allen Dingen geärgert, dass man das in diesem Zusammenhang tut, weil man diese Schieflage gar nicht mehr wegbekommt. Und das ist dann am Ende die Kritik an der Kritik, die man sich dann auch selber zuschreiben muss.
Sagt der sozialdemokratische Innenminister in Niedersachsen, Boris Pistorius, am Morgen im Deutschlandfunk mit Blick auf die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die einen latenten Rassismus in den Sicherheitskräften beklagt hatte. Pistorius wirft Esken vor, mit ihrer Bemerkung im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis den Eindruck erweckt zu haben, die Situation in Deutschland ähnele der in den USA. Gleichwohl erkennt auch Pistorius an,
gibt natürlich in Deutschland in allen Lebensbereichen einen sogenannten Alltagsrassismus, den gibt es, den kann auch niemand wegdiskutieren. Und da die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ein Stück weit jedenfalls, gibt es natürlich auch Formen von Rassismus in den Reihen der Polizei, aber es ist kein strukturelles Problem, kein struktureller Rassismus und kein institutioneller, und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied.
Zu besonderer Wachsamkeit beim Thema Rassismus hat auch die neue Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel aufgerufen. Die Bundeswehr sei insgesamt nicht besonders anfällig dafür, sagt die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur, aber natürlich müsse man ein waches Auge darauf haben und dafür sorgen, dass es auch so ist, sagt Högel. Zustimmung aus der SPD bekamen unterdessen die Grünen für ihre Forderung, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten gefordert, Artikel 3 der Verfassung entsprechend zu ändern. Das Grundgesetz verbietet darin die Benachteiligung oder Bevorzugung wegen verschiedener Merkmale, darunter wird auch der Begriff Rasse aufgeführt. Der Begriff sei veraltet und solle aus der Verfassung gestrichen werden, erklärt heute gegenüber der Funke Mediengruppe auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Mediatli.
Die Corona-Pandemie hat ja nicht nur das Leben von Millionen Europäern erheblich eingeschränkt. Auch für diejenigen, die versuchen, wegen Krieg und Hunger ihre Heimat zu entfliehen, ist Corona eine denkbar schlechte Nachricht. Aus Angst vor dem Virus haben die europäischen Staaten Flüchtlinge de facto nicht mehr ins Land gelassen. Die humanitäre Flüchtlingsrettung, die werde jetzt aber wieder aufgenommen. Das teilte Innenminister Seehofer heute mit. Gudula Geuter.
Seit dem Beginn der Corona-Pandemie kommen viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland als zuvor. Fachleute erklären das überwiegend mit den Reisebeschränkungen. Die Menschen kommen also schlicht nicht weiter. Daneben hatte aber auch Deutschland bisher die humanitäre Aufnahme in unterschiedlichen Programmen ausgesetzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte heute an, diese wieder aufzunehmen. Das habe er am Morgen auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz besprochen. So hatte Deutschland zugesagt, 350 bis 500 Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. In einem ersten Schritt waren 43 unbegleitete Minderjährige gekommen. 6, die damals nicht reisefähig waren, sind nun nun auch mit dabei. Die Koalition hatte einerseits entschieden, unbegleitete unter 14-Jährige aufzunehmen. Die gebe es nicht, stellte jetzt der Bundesinnenminister fest. Daneben sollten aber auch kranke Kinder aufgenommen werden. Eine Delegation des Bundesinnenministeriums habe sich in Griechenland kundig gemacht, berichtete Seehofer.
Und es gibt 243 erkrankte Kinder dort. Und nachdem auch etwa ein Dutzend anderer Staaten unterschiedliche Personengruppen übernehmen, Familien aus Griechenland, unbegleitete Minderjährige, möchte ich, dass wir diese 243 kranken Kinder nach Deutschland holen.
Die Zahl tatsächlich aufgenommener Flüchtlinge dürfte deutlich höher liegen. Wie EPD erfahren hat, sind die Kinder zum Teil unter 6 Jahre alt. Manche seien dringend im Krankenhaus behandlungsbedürftig. Sie werden von Elternteilen und teilweise auch Geschwistern begleitet. Seehofer rechnet mit Ankunft der Menschen bis Ende Juni oder Juli. Dasselbe gilt für aus Seenot Gerettete. Auch hier hatten einzelne europäische Innenminister, darunter Seehofer selbst, versucht, eine Koalition der Willigen zu formen, um vor allem Italien und Malta als Erstaufnahmestaaten zu entlasten. Als feste Vereinbarung war das gescheitert. Die jeweils einzelnen Absprachen waren durch die Pandemie zum Erliegen gekommen. Seehofer kündigte nun an, Deutschland werde aus beiden Ländern jeweils 80 Personen übernehmen.
Da ist die Bereitschaft anderer Mitgliedstaaten in der EU nicht ganz so groß wie bei den griechischen Kindern. Bei den griechischen Kindern haben wir, oder unbegleiteten Minderjährigen, etwa ein Dutzend Staaten. Hier haben wir bei der Seenotrettung allenfalls ein halbes Dutzend, wenn überhaupt.
Ausgesetzt waren bisher auch die sogenannten Resettlement-Programme. Damit werden besonders Schutzbedürftige direkt aus Flüchtlingslagern außerhalb Europas nach Deutschland geholt, unter anderem aus den Nachbarstaaten Syriens. In diesem Jahr will Deutschland 5.500 Flüchtlinge in diesem Rahmen aufnehmen. Es bleibe bei allen Zusagen, betonte Seehofer, wann ließ er offen. Derweil hält die Kritik an erschwerten Bedingungen für deutsche Seenotretter an. Staatliche Seenotrettung findet nicht mehr statt. Die Regeln für den Einsatz privater Schiffe hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jüngst verschärft. Das CSU-geführte Ministerium begründete das heute erneut mit Sicherheitserwägungen. Betroffene Organisationen beklagen, dass die Boote praktisch nicht mehr eingesetzt werden dürften. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Luise Amtsberg, kritisierte, die zivile Seenotrettung werde diffamiert und kriminalisiert. Die jüngste Verschärfung müsse in diesem Zusammenhang gesehen werden.
Die Bundesregierung hatte den Anspruch, bei der Energiewende weiterhin Vorreiter zu sein. Allerdings ließ ihre Strategie zur Förderung der Wasserstofftechnologie lange auf sich warten. Jetzt haben die zuständigen Minister ihre Pläne dargelegt. Milliarden sollen helfen, Deutschland zur führenden Kraft hier zu machen. Theo Gers aus Berlin.
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Monatelang hatte sich die Koalition in den Details verbissen. Nun kennt der Ehrgeiz keine Grenzen.
Wir wollen die Nummer 1 werden,
sagt der Wirtschaftsminister am Mittag.
Als Ausrüster für die Welt, aber auch als Produzenten.
Und zur Feier des Tages hat sich Peter Altmaier eigens eine grüne Krawatte umgebunden. Die Technik kennt jeder Schüler aus dem Chemieunterricht. Wasser wird mittels Strom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Für diese Elektrolyse sollen bis 2030 Kapazitäten von 5 Gigawatt aufgebaut werden. Bis 2040 sollen es 10 Gigawatt sein. Gespeist werden diese sogenannten Elektrolyseure mit Wind- oder Sonnenstrom, denn nur dem so erzeugten grünen Wasserstoff gilt das Hauptaugenmerk.
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende. Es ist der saubere Brennstoff der Zukunft. Ohne CO2-Emissionen, ohne Ausbeutung von Rohstoffen, mit enormen Potenzialen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Klimaschutz.
Um dahin zu kommen, hat die Bundesregierung 7 Milliarden Euro in das in der letzten Woche vorgelegte Konjunkturprogramm eingestellt. Gefördert werden der Bau der Elektrolyseure, aber auch die spätere Wasserstoffproduktion selbst. Mit der Wasserstoffstrategie wird dabei erst einmal der Einstieg in eine Wasserstoffproduktion im Großmaßstab organisiert, so Forschungsministerin Anja Karliczek.
Wir können gerade beim Wasserstoff vieles schon im kleinen Maßstab. Und jetzt wollen wir es natürlich auch im großen Maßstab können, damit es dann auch Industriereife erlangt. Wir wollen raus aus dem Labor, rein in die Praxis.
Der grüne Wasserstoff soll später vor allem in der Stahl-, Chemie- oder Zementindustrie zum Einsatz kommen, damit auch diese Branchen einmal CO2-neutral produzieren können. Dazu kommen Anwendungen etwa als Alternativtreibstoff für Flugzeuge, Schiffe oder schwere Lkw. Im Pkw-Bereich sieht die Umweltökonomin Claudia Kempfert vom DIW den Wasserstoff dagegen eher nicht. ihr Urteil, viel zu teuer.
Jetzt übermotorisierte SUVs mit Wasserstoff anzutreiben, ist wahnsinnig teuer, ineffizient und auch nicht wirklich Sinn der Sache.
Tatsächlich schafft ein Elektroauto mit der gleichen Strommenge, die einen Pkw, der mit synthetischen Kraftstoffen betrieben wird, 100 Kilometer weit fahren lässt, die 5- bis 6-fache Strecke. Auch deshalb warnen Kämpfer wie auch Umweltverbände davor, im Wasserstoff schon das neue Öl oder das Allheilmittel gegen den Klimawandel zu sehen. Die Skepsis rührt auch daher, dass Deutschland selbst mit einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien seinen Wasserstoffbedarf nicht selbst wird decken können, sondern so wie derzeit bei Öl oder Gas auch bei Wasserstoff auf Importe angewiesen bleibt.
Am 1. Juli, da übernimmt Deutschland ja die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Der Bundesregierung kommt dann die Aufgabe zu, auch in internationalen Krisen eine europäische Antwort herbeizuführen. Und da kündigt sich die nächste schon an. Bald nämlich schon könnte Israels alter und neuer Regierungschef Benjamin Netanyahu seine Ankündigung wahrmachen, Gebiete der Palästinenser zu annektieren. Ein Thema natürlich beim Besuch von Außenminister Maas, der in Jerusalem Kritik übte, die aber im Rahmen blieb. Tim Aßmann berichtet.
Schon nach dem ersten Gespräch, das Heiko Maas in Jerusalem führte, war klar, was im Mittelpunkt dieser Reise steht. Kurz nachdem er ein Abkommen zur weiteren finanziellen Unterstützung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem durch Deutschland unterzeichnet hatte, kam der Bundesaußenminister auf die israelischen Annexionspläne im Westjordanland zu sprechen.
Ich habe noch einmal die deutsche Haltung und auch unsere ehrlichen und ernsthaften Sorgen als ganz besonderer Freund Israels über die möglichen Folgen eines solchen Schrittes dargelegt. Gemeinsam mit der Europäischen Union sind wir der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre.
Und deshalb nicht ohne Folgen bleiben wird. EU-Sanktionen gegen Israel oder eine Anerkennung des Staates Palästina sind für Deutschland keine Option. Das wurde am Rande des Besuches deutlich. Weil die Bundesrepublik ab dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und im nächsten Monat auch den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat innehat, steht Deutschland bei der Frage nach dem Umgang mit den israelischen Annexionsplänen unter Druck. Das machte im Vorfeld der Reise von Heiko Maas auch der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Steyer deutlich. Deutschland übernimmt den Vorsitz in der EU und im UN-Sicherheitsrat. Damit wird diese israelisch-palästinensische Angelegenheit mit allen Entwicklungen und israelischen Eskalationen zu einer Aufgabe für Deutschland. Von einem deutschen Dilemma sprechen Diplomaten in der Region. Der israelischen Seite ist das durchaus bewusst. Der neue Außenminister Gabi Ashkenazi betonte nach seinem Gespräch mit Heiko Maas:
As one of our closest friends, it is important.
Wir wissen, wie wichtig es ist, einem unserer engsten Freunde zuzuhören und über dessen Sichtweise nachzudenken. Das tun wir. Es gibt aktuell in der Region Möglichkeiten und Herausforderungen, vor allem Präsident Trumps Friedensinitiative. Der Plan wird verantwortungsbewusst verfolgt werden, im Dialog mit unseren Nachbarn. Im US-Friedensplan wird grünes Licht für die Annexion der jüdischen Siedlungsgebiete im Westjordanland und des Jordantals gegeben. Israels Premier Netanyahu, mit dem Heiko Maas nun ebenfalls sprach, hat Schritte hin zu einer Annexion für den Zeitraum ab dem 1. Juli angekündigt. Sollte Israel sein Staatsgebiet auf Teile der besetzten Gebiete ausdehnen, wäre das Ende der Zwei-Staaten-Lösung in der Form, wie sie im Oslo-Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern vereinbart wurde. Der ehemalige Minister Yossi Beilin verhandelte damals in den 90er Jahren für Israel. Deutschland müsse als enger Freund Israels nun versuchen, Verhandlungen auf den Weg zu bringen, fordert Beilin. Das Mindeste, was getan werden könnte, wäre eine Delegation von Regierungschefs oder Außenministern nach Jerusalem und Ramallah zu bringen, mit beiden Seiten zu reden und zu klären, ob die Verhandlungen wieder aufgenommen werden können, ohne Vorbedingungen. Deutschland als Vermittler im Nahostkonflikt? Für den Bundesaußenminister wäre das vorstellbar.
Aus unserer Sicht befinden wir uns jetzt in einer Zeit, in der Diplomatie und Verhandlungen eine Chance gegeben werden muss. Wir sind bereit, gemeinsam mit unseren Partnern auch in Europa, in der Region, dort, wo das gewünscht wird, dazu beizutragen.
Am Abend führt Heiko Maas Gespräche in Jordanien, unter anderem in einer Videokonferenz mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten. Das wichtigste Thema: Israels Annexionspläne und Deutschlands Möglichkeiten.
34 Jahre schon ist der Mord am damaligen schwedischen Regierungschef Olof Palme her. Auf dem gemeinsamen Rückweg mit seiner Frau vom Kino nach Hause war er von einem Unbekannten hinterrücks erschossen worden. Der Fall galt bis heute als nicht aufgeklärt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen offiziell wieder eingestellt. Der mutmaßliche Täter, nämlich der, sei tot. Carsten Schmiester erinnert nochmal an den Fall.
28. Februar 1986, nachts gegen 23:30 in Stockholm. Der schwedische Rundfunk unterbricht das Nachtprogramm mit einer Blitzmeldung.
Sveriges Statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Olof Palme ist tot. Er ist heute Abend in der Innenstadt erschossen worden. Das ganze Land stand damals unter Schock. Menschen legten am Tatort Blumen nieder, viele waren absolut fassungslos. Und die Polizei war überfordert, machte Fehler. Die Spuren- und Tätersuche blieb schon in den entscheidenden Stunden direkt nach dem Mord erfolglos. Staatsanwalt Christa Petersen hat in den vergangenen 3,5 Jahren versucht, mit allem, was die seither angehäuften fast 100.000 Ermittlungsakten hergaben, den Fall doch noch aufzuklären. Und er hat es beinahe geschafft. Ich bin der Ansicht, dass wir auf der Basis der vorliegenden Ermittlungen so weit gekommen sind, wie es nur möglich war. Wir sind der Überzeugung, dass wir an einer Person als Täter nicht vorbeikommen. Und diese Person ist Stig Engström, der von den Medien auch als Skandiamann bezeichnet wird. Dieser Engström hatte bis kurz vor der Tat ganz in der Nähe im Skandia-Gebäude gearbeitet. Ein Palmehasser und Waffenkenner, so der Staatsanwalt. Er hatte sich als Zeuge des Mordes gemeldet, dann aber in Widersprüche verwickelt. Doch die Polizei konzentrierte sich auf andere Verdächtige. Engströms Name war erst im Zuge neuer Nachforschungen, vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Da war er längst gestorben. Jetzt kann er nicht mehr angeklagt werden. Die Staatsanwaltschaft stellt also die Ermittlungen im Mordfall Palme ein. Es wird keinen verurteilten Täter geben, das steht damit fest. Trotzdem hofft Schwedens amtierender Ministerpräsident Stefan Löfven auf einen positiven Effekt der Ermittlungen. Wenn der Regierungschef eines Landes ermordet wird, ist das ein nationales Trauma. Ich wünsche mir, dass diese Wunde jetzt heilt, als Mitmensch und in meinem Fall als Vorsitzender der Partei Palmes ist dies ein sehr emotionaler Tag. Morten, Sohn von Olof Palme, äußerte sich gegenüber der ARD zum Ende der Ermittlungen. Natürlich ist es schade, dass sie keine hundertprozentig abschließenden Beweise vorlegen konnten, aber ich finde trotzdem, die Präsentation war gut und überzeugend. Es ist richtig, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Es gibt nichts mehr zu ermitteln. Und genau deshalb bleibt viel zu vermuten. Er habe keine Hinweise auf eine Verschwörung gefunden, sagte der Staatsanwalt. Aber er könne auch nicht vollkommen ausschließen, dass Stig Engström Hintermänner hatte. Unter anderem wurden und werden amerikanische, chilenische oder südafrikanische Geheimdienste verdächtigt, aber auch die kurdische PKK, Waffenhändler, selbst rechtsextreme schwedische Polizisten.
Nicht nur in Wahlkampfzeiten, auch zu Zeiten der Corona-Pandemie wie das Internet werden die sozialen Netzwerke regelrecht geflutet mit Desinformation. Häufig scheinen sie Teil einer gesteuerten Kampagne zu sein. Die Spur führt laut EU-Kommission oft genug in Kreml-nahe Kreise. Jetzt will die Kommission verstärkt gegen diese Aktivitäten vorgehen. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
Es ist nicht das erste Mal, dass die EU-Kommission über den Stand im Kampf gegen Desinformation informiert. Schon lange treibt die Behörde die großen Internetkonzerne an, Fake News als solche zu kennzeichnen und damit für Aufklärung zu sorgen. Im Herbst 2018 hatten sich Google, Twitter und Co. selbst einen Verhaltenskodex auferlegt. Jetzt sieht die Brüsseler Behörde aber gesteigerten Handlungsbedarf. Die Corona-Krise habe der Desinformation nämlich nochmal Vorschub geleistet. Nicht nur die Gesundheit der Menschen sei durch falsche Infos etwa über Scheinheilmittel gefährdet, längst sind Falschinfos auch zur Waffe in den internationalen Beziehungen geworden.
The coronavirus pandemic has been accompanied by a massive infodemic.
Die Corona-Pandemie ging mit einer Infodemie einher, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Es habe eine Welle falscher und irreführender Informationen gegeben, sowie gezielte Angriffe externer Akteure. Ausdrücklich meint die EU-Kommission damit Russland und China. Die Behörde will das bereits bestehende Frühwarnsystem der Mitgliedsländer weiter ausbauen, sich mit der Weltgesundheitsorganisation im Rahmen der G7-Staaten und mit der NATO über desinformierende Aktivitäten besser austauschen. Beim Militärbündnis ist man von der Dringlichkeit des Kampfes gegen staatlich gesteuerte Desinformationsangriffe ohnehin schon länger überzeugt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte mehrere Vorfälle, in denen die Corona-Krise ausgenutzt worden sei, um Falschinformationen zu streuen und so für Irritationen Irritationen unter den Verbündeten zu sorgen. Irritationen nicht nur bei den Verbündeten, auch irregeleitete Verbraucher seien die Folge der Desinformationswelle zu Covid-19. Hilft Bleiche trinken gegen Corona? Das ist nur ein Beispiel, das die EU-Kommission nennt für falsche Behauptungen, die im Netz kursieren und Verbraucher gefährden. Die Verunsicherung ließe sich bereits auch messen, wie Transparenzkommissarin Vera Jourova erläuterte.
One study showed that the willingness in Germany to take up vaccination.
Eine Studie habe gezeigt, dass die Bereitschaft in Deutschland, sich impfen zu lassen, innerhalb von 2 Monaten um 20 Prozentpunkte gefallen sei, sagte Jourova. Die neu eingerichtete Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien, ein Expertengremium aus Forschenden und Faktencheckern aus mehreren Ländern, soll helfen, aufzuzeigen, wer Fake News in Umlauf bringt und mit welchen Methoden. Vor allem kommt es aber auf die Internetplattformen wie Google, Facebook und Twitter an. Von denen fordert Jourova mehr Engagement. Aufbauend auf dem bisherigen Verhaltenskodex sollen sie monatlich berichten, wie sie gegen Fake News im Zusammenhang mit Covid-19 umgehen. Zum Beispiel, ob sie Links zu geprüften Informationen der Weltgesundheitsorganisation bereitstellen. Einiges sei allerdings auch schon geleistet worden. Google hat laut Jourova weltweit 80 Millionen Werbeanzeigen entfernt oder blockiert, die im Zusammenhang mit angeblichen Corona-Heilmitteln standen. Die EU-Kommission weiß allerdings, der Grat ist schmal, über den sie die Internetfirmen laufen lässt. Schnell ist der Vorwurf im Raum, in Wahrheit nur Meinungsfreiheit einzuschränken. Jourova setzt daher auf Transparenz statt auf Löschen und nannte in diesem Zusammenhang ein prominentes Beispiel.
This is why I support the Twitter reaction to tweets of President Trump. They did not delete it.
Ich unterstütze den Ansatz, wie Twitter mit Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgeht. Die Tweets wurden nicht gelöscht, wir können sie alle sehen. Twitter unternimmt aber einen Faktencheck und hilft den Fakten, so ans Licht zu kommen.
Peter Tschentscher, das ist der alte und neue erste Bürgermeister Hamburgs. Seine Wahl in der Bürgerschaft hatte sich etwas verzögert, am Ende aber erhielt er alle Stimmen seiner rot-grünen Koalition. Axel Schröder berichtet.
Meine Damen und Herren, unsere Sitzung ist eröffnet.
Länger als gedacht musste Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit auf die Leitung der Bürgerschaftssitzungen verzichten. Nach der Wahl im Februar sollten die Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen eigentlich zügig starten. Die Corona-Krise brachte aber alle Zeitpläne für eine neue Regierungsbildung durcheinander. Erst heute konnte der Sozialdemokrat Peter Tschentscher wiedergewählt werden.
Ich bitte Sie bei erhobener rechter Hand die Beteuerungsformel Ich schwöre es oder Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe, zu sprechen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Von 123 Abgeordneten stimmten 87 für den Sozialdemokraten. Es gab 34 Nein-Stimmen und nur 2 Enthaltungen. Eine Überraschung war die Wahl nicht. Die rot-grüne Koalition hatte bei der Wahl im Februar ihre Mehrheit noch ausbauen können, vor allem durch den Stimmenzuwachs der Grünen. Überraschend war dafür aber ein Geschäftsordnungsantrag der Hamburger AfD. Noch vor der eigentlichen Bürgermeisterwahl hatte der AfD-Abgeordnete Christoph Waltschak deren Verschiebung beantragt.
Vor circa 2 Stunden wurde der Fraktion der AfD von den anderen Fraktionen ein Gesetzentwurf zugeleitet, mit dem die hamburgische Verfassung geändert werden soll.
Eine halbe Stunde lang besprach der Ältestenrat der Bürgerschaft den Fall hinter verschlossenen Türen. Eine Einigung kam nicht zustande. Aber es gab eine Replik auf den AfD-Antrag vom SPD-Abgeordneten Torben Buschhüter und Klarheit darüber, welches Gesetzesvorhaben die AfD so scharf kritisiert.
Reine Obstruktion, was wir hier gerade erleben, Wichtigtuerei. Ich will trotzdem für diejenigen, die die Sitzung hier jetzt gerade verfolgen, einmal ganz kurz sagen, worum es eigentlich bei diesem Antrag geht. Es geht darum, die Rechte der Minderheit im Parlament zu stärken.
Eben weil die rot-grüne Mehrheit in der neuen Bürgerschaft größer denn je, die Macht der Opposition geringer denn je ist, hatten sich alle Parteien ohne die AfD darauf geeinigt, vor allem die Oppositionsparteien besser zu stellen. Zusätzlich 150 Euro pro Monat und Abgeordnetem sollen für die Arbeit der Regierungsfraktionen fließen. 450 Euro pro Monat und Volksvertreter bekämen die Oppositionsfraktionen zusätzlich. Ganz ohne Überraschungen lief dann wieder die Bestätigung des rot-grünen Senatorinnen- und Senatorenteams. 5 Männer und 4 Frauen sind in Zukunft für die Leitung der Hamburger Behörden zuständig. Die wichtigsten Ziele des Senats laut Koalitionsvertrag, wie in den letzten Jahren schon, sollen pro Jahr 10.000 neue Wohnungen gebaut und die Innenstadt Schritt für Schritt verkehrsarm gestaltet werden. Das Radwege- und ÖPNV-Netz soll wachsen, eine Umrüstung des Kohlekraftwerks Moorburg auf Gasbetrieb geprüft werden. Und, wohl der ambitionierteste Plan, im Hafen soll die weltgrößte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff entstehen.
Aus Hamburg war das Axel Schröder. Die Themen der Kommentare ab 19.05 Uhr, Sommerurlaub mit Einschränkungen und alles wie gehabt, SPD und Grüne regieren weiter in Hamburg. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Schönen Abend.